Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffen darf. Und manchmal greife ich dafür zurück aus meinem persönlichen Bekanntenkreis hier in Hamburg, wenn ich nämlich das Gefühl habe, dass die jeweilige Person irgendetwas Spannendes zu erzählen weiß und kann und möchte. Und genau so war es auch heute. Ich habe eingeladen Jonas Pfeiffer, Allround-Entwickler, werde ich gleich nochmal aufklären, der studiert hat an der HAW Hamburg, dort seinen Masterabschluss gemacht hat und nun mittlerweile schon eine ganze Weile arbeitet bei Tiny Roar, eines der bekannteren Studios hier aus Hamburg. Die gibt es auch schon eine ganze Weile und einige der Mitglieder dieses Studios waren auch hier schon mal zu Gast. Da arbeitet er an verschiedenen Stellen und an verschiedenen Projekten, hat aber nebenbei ein ganz besonderes Projekt privat auf dem Schreibtisch liegen, über das es in unserem Gespräch ganz vor allem gehen soll, und zwar das Spiel Hard Drive. Ich habe es verlinkt in der Folgenbeschreibung für alle, die sich das näher angucken wollen. Das hervorging aus der Masterarbeit, die Jonas jetzt ganz frisch vor einigen Monaten abgegeben und zurückbekommen hat und aus dem ein kommerzieller Spiele-Release werden soll, irgendwann Ende nächsten Jahres, wenn es denn klappt. So. Das ist das große Thema unseres Gesprächs, die Frage, wie läuft das eigentlich von der Uni aus heraus, eine Masterarbeit, eine Abschlussarbeit in Form eines Spiels abzugeben, dann offenbar ein gutes Feedback zu bekommen und dann zu sagen, alles klar, daraus mache ich jetzt ein kommerzielles Spiel. Das ist eine Geschichte, die hier in den Folgen von Okay Cool trifft immer mal wieder zu hören war, aber jedes Spiel ist anders und jeder Mensch dahinter auch, und deswegen machen wir das hier heute zu dem Thema. Ich habe dabei viel gelernt und außerdem auch mal hinter die Kulissen des Lebens von Jonas Pfeiffer schauen dürfen, der mir ja auch im echten Leben schon einige Male über die Füße gelaufen ist, auf die schönste Art und Weise. Und ich ihm jetzt einige Fragen stellen konnte, die mich auch privat sehr interessieren. Zum Beispiel das große Fragezeichen, wie er das eigentlich macht, diese Arbeit an Hard Drive nach Feierabend quasi zu balancieren mit seinem ja durchaus auffordernden Job bei Tiny Roar, wo er an den unterschiedlichsten Projekten arbeitet. Und darüber werden wir auch sprechen, was da momentan ganz offiziell und beruflich, hauptberuflich auf seinem Schreibtisch liegt. Da kann ich schon vorauswerfen, es ist ein Idle Game. Da werden wir drüber sprechen. Hochinteressant. Vielleicht noch ein Wort zu Hard Drive für alle, die jetzt nicht die Steam-Beschreibung sich angeguckt haben. Gerne. Im Grunde ist es ganz einfach. Es ist ein gemütliches, sehr schön, märchenhaft, warm aussehendes Spiel, wie ich finde, in dem es darum geht, dass eine Gruppe von Freunden sich auf einen, ja, fantastischen im wörtlichsten Sinne, also fantasyartigen Roadtrip macht durch eine bunte Welt und nebenbei angelt. Autofahren, Angeln, das ist die Kernidee des Spiels. Es ist die große Jagd nach einem großen, mysteriösen Fisch und noch ein bisschen was anderes. Aber das ist die Essenz, ein Spiel doch mal gemütlich und angeln ein bisschen Spiel. Darüber werden wir im Detail noch sprechen. Außerdem, apropos sprechen, ich bin ganz stolz, euch diese Folge präsentieren zu können, denn lange Zeit sah es nicht gut aus. Wir hatten Probleme mit der Terminkoordination, wir hatten technische Probleme, Notfälle, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Das führte dann dazu, dass wir es schließlich geschafft hatten, aber unter erschwerten Bedingungen. Jonas hatte sich eine Socke aufs Mikrofon gezogen und eine Stunde lang versucht, nicht das Kabel zu berühren, das wir bereits als Quelle für Störgeräusche ausgemacht hatten, das Kabel, das sein Mikrofon mit der Hardware verbindet. Und auf der anderen Seite saß ich als jemand, der in den letzten Tagen viel Probleme mit dem Internetanbieter hatte, also legal, ich zahle meinen Kram, aber da gibt es technische Probleme einfach, und die ganze Zeit sehr unruhig auf mein WLAN-Symbol geschaut habe. Wir haben es aber in den Griff bekommen. Und das Ganze wurde sogar noch eine Spur herausfordernder, denn Jonas offenbarte mir kurz vor dem Gespräch, dass er, ehrlich gesagt, noch gar nicht so oft in der Podcast- und Interview- und Mikrofonsituation war und deswegen ein bisschen aufgeregt ist. Und das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen und verstehen kann. Deswegen habe ich am Anfang des Gesprächs einen anderen thematischen Weg gewählt und erstmal so ein bisschen aus meinem Alltag und meinem unmittelbaren Umgebungs Stoff berichtet, bevor wir uns dann den Themen selbst annähern. Jetzt wisst ihr auch warum. Das war ganz schön. Ich habe das sehr genossen. Ich fand das schön, mit Jonas diese Stunde zu verbringen und viel zu erfahren über sein Schaffen, das Leben und die Arbeit. Es war toll. möchte an dieser Stelle euch darauf aufmerksam machen, dass ihr mir auch Feedback zu dieser Folge und allem anderen, was wir hier so machen, zukommen lassen könnt, entweder im offiziellen Discord von OrkiCool oder per Mail an post@orkicool.space. Und schließlich auch noch der Hinweis, oh, das ist ja aufregend, wir sind ja bald auf dem Weg Richtung Weihnachtszeit, Weihnachtswoche, lang dauert es gar nicht mehr. Heute ist, wenn alles geklappt hat, der 14. Dezember bereits, wenn diese Folge erscheint. Weihnachten steht fast vor der Tür und ich kann an dieser Stelle schon mal verraten, ich habe für alle Unterstützerinnen und Unterstützer etwas ganz Besonderes für die Weihnachtswoche selbst vorbereitet, also vom 22. bis 28. Dezember. Ich sag mal so, da werden ein paar mehr Podcasts als normal erscheinen, alles ganz besondere Prachtstücke. Ich werde aber nochmal an anderer Stelle separat davon berichten, was euch da erwartet, wenn ihr OrkiCool finanziell unterstützt. Ein Hinweis dazu, wie das geht, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da gibt es einen Steady-Link einfach hin, ein Fünfer im Monat und ihr seid dabei und könnt das Ding natürlich auch jederzeit kündigen. Aber wer will das schon? Das sind schöne Sachen, die wir da produzieren. So, nun aber viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Jonas Pfeiffer und mir. Alles klar, ich habe noch gerade irritiert zur Seite geguckt, weil einer meiner Kater kurz noch anmaßen machte, Anzüge, wie man es auch nennt, machte, sich zu übergeben. Das ist momentan diese Woche ein Thema, aber ich glaube, es sieht gut aus. Ich glaube, ich kann sitzen bleiben. Er guckt gerade noch her. Ja, das sieht gut aus. Okay, pass auf, jetzt kann ich noch mal ein Stück Wasser nehmen.
Große Dramatik.
Ja, wirklich. Also diese Woche, Moment mal, das ist eine Sache, die ich gar nicht über dich weiß. Hast du Haustiere eigentlich?
Nee, ich bin tatsächlich mit Katzen aufgewachsen, mit einigen Katzen in meinem Elternhaus. Aber seitdem ich ausgezogen bin, habe ich auch angefangen, eine starke Katzenhaarallergie zu entwickeln. Das macht es auf jeden Fall schwieriger.
Sofort vor meinem inneren Auge all die Szenen aufgetaucht, in denen wir uns jetzt schon persönlich getroffen haben und in denen ich mir dachte, um Gottes Willen, hoffentlich hat er keine Katzenhaarallergie. Hast du da irgendwas gemerkt nach unseren Begegnungen?
Nee, das ist findet hauptsächlich statt, wenn ich längere Zeit an einem Ort bin, wo sich eine Katze auch sehr gewälzt hat. Also es baut sich dann mehr so auf mit der Zeit.
Okay, bevor wir zu irgendwas anderem kommen, das muss ich noch nachfragen. Irgendwann mal wieder eine Katze, was muss passieren, damit dass du dazu Ja sagst?
Also zum einen sollte ich natürlich allergisch gegen diese Katze sein und zum anderen wahrscheinlich irgendwo leben, wo sie auch frei rumstreunern kann. Also ich glaube, dass Katzen zu haben, die quasi dann nur bei mir zu Hause sein können, das wäre nicht so meins. Ich finde das eigentlich so schön an Katzen, dass sie quasi so ihr eigenes Leben führen und dann, ja.
Ich habe gerade eben, wenn ich dir zugehört habe, ohne Witz in den Schreibtisch gebissen, weil ich mir dachte, was für eine dumme Frage. Er erzählt mir gerade, dass er die Katzenhaarallergie hat und ich frage daraufhin, was muss passieren, dass du eine Katze die irgendwann wiederholst? Mein Gott, es ist für uns alle der Abend, was soll ich sagen? Du, Abend, apropos, Vorweihnachtszeit, wie ist es, Jonas? Wie ist die was ist auf deinem Schreibtisch los? Ich kann ja mal vorlegen und sagen, ich sitze hier, ich glaube, ich habe hier und da schon geplärt auf Social Media, die Leute wissen es, ohne es zu wollen. Bei mir ist natürlich ist ganz viel los, ganz viel Arbeit, noch bevor dann die Feiertage kommen. Aber wie ist das bei dir? Stapeln sich da die Papiere auf dem Schreibtisch oder wird es leichter zum Jahresende?
Ey, immer viel zu tun. Obwohl ich mich seit ein paar Jahren auch mehr und mehr damit abgefunden habe, dass Dezember schon halt einfach ein halber Monat ist. Das heißt, wenn man da mit der richtigen Erwartungshaltung rangeht, dann macht es das auf jeden Fall auch einfacher. Ich merke auf jeden Fall aber trotzdem, dass ich immer ein bisschen zu spät dran bin mit den Geschenken. Also ich bin da schon ganz froh, dass meine Familie inzwischen auf so ein Wichteln umgestiegen ist. Das heißt, das reduziert es so ein bisschen. Aber für meine Cousins, für meine kleinen Nichten und Neffen möchte ich natürlich trotzdem was Kleines besorgen. Und das muss ich alles noch tun.
Ja, wir werden später auch, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen im Detail, was gerade tatsächlich so auf deinem Arbeitsschreibtisch liegt. Aber ich bin jetzt zu neugierig. Ich will doch schon nochmal fragen. Und bitte nur antworten, wenn das im Sinne der Anwälte ist. Nicht, dass hier hinterher jemand reinstimmt und sagt, wir müssen diese MP3 mitnehmen. Was liegt denn jetzt, wenn wir jetzt sagen, morgen früh, wenn du wieder an den Schreibtisch rangehst, an deine Arbeitsstätte, ganz oben auf. Was ist denn etwas, woran du gerade arbeitest? Darfst du das verraten?
Klar. Also im Bezug auf Tiny Raw, meine Arbeit, ist das gerade ein kleines Idle-Spiel tatsächlich.
Oh, was ganz Neues?
Was ganz Neues, was ganz Kleines, Feines. Dieses Jahr sah ich mich auf eine Art in der glücklichen Position, zwischen Projekten auf der Arbeit zu stecken. Also es war was abgeschlossen, ich kam aus dem Urlaub zurück und es konnte was Neues noch nicht so richtig angefangen werden. Und ich hatte vor vielen Monden eine Idee mit, wir haben ja ein Spiel rausgebracht, Into the Amberlands. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen und im Zuge dessen ja unglaublich viele Assets und so weiter produziert. Und ich hatte mir am Anfang des Jahres ein Spiel installiert, das hieß Rupukas Idle Island.
Ich drehe komplett durch. Ich habe mir das gerade aufgemacht, weil ich mir dachte, danach frage ich als nächstes, weil das war mein Einstieg in die Welt der Idle Games.
Ja, also ich, ja, ähnlich. Also ich fand es total faszinierend, wie dieses Spiel. Ich hoffe, du schneidest übrigens alle Schmatzer raus von mir.
Nee, ich werde sie kopieren. Die sind immer doppelt drin. Also, okay, ne? Perfekt, wisse, was du da machst.
Ich fand, ich muss sie ja nicht hören. Ich fand ganz faszinierend, wie ich gesehen habe, dass die Entwickler quasi ein größeres Spiel in der Pipeline hatten. Oder immer noch haben, glaube ich. Ich kenne auch die ganze Entwicklungsgeschichte nicht. Das, was ich gesehen habe auf Steam. Aber dann auch dieses kleine Spiel rausgebracht haben, was quasi die Assets nimmt und nochmal in diese kleine, schöne Desktop-Erfahrung irgendwie verwandelt. Und da kam bei mir die Idee auf, dass wir es nie geschafft haben, bei Into the Amberlands leider so einen richtigen Baumodus oder Village, also Dorf-Aufbaumodus irgendwie reinzubauen. Und wie wäre es denn auch so im Zuge von diesen ganzen alten Desktop-Spielen, die man hatte, dass du wie bei Townscaper quasi, während du in Meetings bist, während du irgendwie nichts Besseres zu tun hast oder so, immer so ein bisschen an so einem kleinen Dorf auf deinem Desktop arbeiten kannst. Oh. Und das war der Startschuss, also es war die Idee, die ich dann irgendwie im Februar, März hatte. Und ich war dann sehr glücklich, dass mir dann die Zeit gegeben wurde, um dann diesen Sommer jetzt daran zu arbeiten.
Wow, vielleicht ganz kurz für die Leute da draußen, die keine Ahnung von Rupukas Idle Island haben. Also erstmal Mitleid mit euch, weil es ist eine wunderschöne Spielerfahrung. Dann mal ganz kurz erklärt, es ist eigentlich super easy. Es ist ein kleiner Frosch, der auf eurem Desktop auf seiner Insel sitzt und Rasen mäht. Das ist es. Dann macht er manchmal Pause und setzt sich in so ein Stühlchen rein und schläft dann kurz. Und dann setzt er sich wieder auf und mäht weiter. Und man kann dann ihm so ein paar Upgrades verpassen, damit der ein bisschen schneller Rasen mäht und ein bisschen schneller sich erholt. Aber das ist gar nicht Sinn der Sache. Also es geht vor allem darum, der Name sagt es, der Idle Game, Nix-Mach-Spiel. Man guckt zu einfach, wie dann ein süßes Wesen so ein bisschen Rasen mäht. Und das ist die Idee. Und das führt mir mal direkt zu der Frage, das ist ja hochspannend. Idle Games, ich als jemand, der nie ein Spiel entwickelt hat, gucke da drauf und denke mir in allem Hochmut, naja, wie schwer kann es sein? Da läuft ein Fröschchen rum und mäht Rasen. Wie schwer ist es denn jetzt, laut deiner eigenen Erfahrung, selber sowas zu machen? Worauf achtet man denn da so?
Das war aber auch so ein bisschen meine Betrachtungsweise davon. Also ich fand Rupukas, also dass der kleine Frosch dann auf deinem Desktop ist, das hat mich halt sofort gekriegt. So von wegen so, oh, ein kleiner Frosch, kostet 3 €, das nehme ich. Und ich hatte damit auch einen Riesenspaß, das über Wochen hinweg auf meinem Desktop zu haben. Man kann seine Insel dann auch leicht customizen mit der Zeit. Und ich fand es spannend, dass andere Leute aus dem Studio halt überhaupt nicht dahinter gekommen sind. Also warum man das jetzt irgendwie machen sollte oder so. Es ist ja auch so ein bisschen, also abgesehen von Idle Games, es gibt ja welche, die sind dann so Full-Konzept, ne, dass du es ja Fullscreen auffasst. Oder auf dem Handy ist das ja etwas, was nur so dich gar nicht so viel beeinflussen soll, so an der Stelle. Und ich habe deine Frage kurz vergessen, sorry.
Gar kein Problem, bis dahin war es schon spannend. Ich frage aber gern trotzdem nochmal, wie schwer ist es denn jetzt, so ein Ding selbst zu machen?
Ah, und die Sache ist, ich habe an sich keine Ahnung vorher gehabt. Und ich fand bei Rupuka es so schön, es gibt Idle-Spiele, die halt, es ist eigentlich sehr viel Game Design, ne? Sehr viel Number-Crunching. Und das geht ja dann davon an, dass du irgendwie bei Cookie-Clicker irgendwie erstmal einen Cookie so herstellst und dann über die Zeit hinweg irgendwann dann Millionen, Milliarden die Sekunde herstellst und sowas. Und das sind unglaubliche Tabellen theoretisch, die du angleichen musst. Aber darum, bei den Spielen geht's quasi auch darum, dass du so ein bisschen das halt optimierst im Endeffekt. Und bei Rupuka fand ich es so nice, dass es zwar das Konzept von so einem Eilspiel nimmt, aber es ist nicht so Sinn der Sache. Im Endeffekt ist es quasi einfach nur Deko. Also das Eilspiel an sich ist fast die Deko dafür, dass du Deko auf deinem Desktop hast. Und die Erfahrung, dass der Frosch da rumläuft, ist eigentlich der Kern. Und genauso habe ich das dann quasi auch gesehen. So, ich wollte, dass man ein Dorf baut auf dem Desktop. Und dann habe ich mehr oder weniger geguckt, okay, wie kann man jetzt idle-mäßige Systeme nutzen, um das Ganze so ein bisschen spielerisch noch zu machen. Also zum Beispiel, und bei Kreativität hilft es auf jeden Fall auch immer, dass du Spiele halt begrenzt so an der Stelle. Das heißt, du schaltest zum Beispiel deine Dorfobjekte halt so nach und nach frei, was halt durch die Idle-Mechanik passiert. Und das hilft im Endeffekt halt auch der Kreativität von Leuten, dass sie am Anfang halt nur einen Baum und einen Untergrund haben und dann später halt dann immer mehr und man kann immer kreativer sein mit der Zeit.
Das ist ja hochspannend. Und ich hörte richtig raus, du arbeitest da jetzt ganz alleine dran. Das ist dein Projekt für Tiny Raw gerade.
Ja, tatsächlich schon.
Ja.
Ist das, genau, ist auch das erste Mal, dass ich so richtig, also komplett in Unity selber ein Spiel programmiere. Ist ganz spannend.
Wie sind denn da so, auch nur ganz neugierig gefragt, wenn du es verraten kannst, denn so eigentlich so, wie nenne ich das denn, die organisatorischen Rahmenbedingungen? Also kommen dann die Chefs und sagen, so Jonas, ne, wäre cool, wenn du da mal was machst, aber ne, alle Zeit der Welt, lass dir Zeit, meld dich, wenn du fertig bist. Oder gibt's dann da auch wie bei größeren Projekten regelmäßige, weiß ich nicht, Check-ins, wo du zeigen musst, was du machst? Wie organisiert ihr denn sowas?
Gute Frage. Ich will nur mal kurz hinzufügen, von wegen ganz alleine. Also sagen wir mal zu 95%.
Ja.
Tom, also ich habe jemanden aus der Firma, der hilft mir bei dem Game Design. Und Maurice zum Beispiel hat auch einige der Texte beigesteuert.
Oh, cool.
So, also wenn man in der Firma arbeitet, das ist ja auch das Tolle, dann tauscht man sich halt aus. Und wir hatten auch schon intern dann halt Playset, also haben Leute das Spiel getestet und auf einmal dann irgendwie ganz viele Leute ihre verschiedenen Dörfer zeigen, die sie auf dem Desktop gebaut haben und so. Und das ist ganz fantastisch. Und Playtesting gehört natürlich auch zu einem, ist auch ein wichtiger Teil der Entwicklung. Zu dem Organisatorischen. Also es ist insgesamt halt eine Sonderposition gewesen, dass einfach so ein bisschen Zeit da war, die zu überbrücken galt. Und man wusste auch nicht, was dabei herauskommt. Und wenn es jetzt nichts gewesen wäre, dann wäre das auf eine Art auch in dem Fall okay gewesen. Das hat dem so einen lockeren Rahmen gegeben. Und glücklicherweise sind wir halt bei etwas gelandet, was auch schon irgendwie funktioniert, so an der Stelle. Aber die Idee von Robert Maurice war auch, zumindest am Anfang, dass es ein Projekt sein könnte, was auch verschiedene Leute mit der Zeit immer nehmen können, wenn gerade nichts zu tun ist, so auf eine Art. Abgesehen davon, dass bei uns nie eigentlich nichts zu tun ist, aber so eine Art Firmenprojekt. Es war auch die Idee, ob man vielleicht mit, wir haben ja ein Firmenmaskottchen, so einen kleinen Dino, den wir immer Tiny nennen, der offiziell aber nie so heißt, glaube ich. Aber inzwischen ist er einfach so benannt, weil wir ihn immer so nennen, ob man mit ihm halt irgendwie ein Spiel macht.
Ja. Ja.
Aber hat sich jetzt zu diesem Emberlands Spiel entwickelt.
Richtig schönes Projekt. Bevor ich da jetzt gleich eine Frage noch oben drauf setze, auch da eine Frage für die Klammer quasi. Gibt's da schon eine Prognose, wann dieses spannende Projekt erscheinen wird? Kannst du da schon was sagen? Also ich nehme auch Nein als Antwort, aber ich frag mal.
Also ich kann es nicht genau sagen, weil es ist zwischendurch halt auch vorgekommen, wir haben halt größere und wichtigere Projekte in der Pipeline und da bin ich halt auch beteiligt und dann muss ich halt immer abspringen von Emberlands Desktop Village dahin. Die Steam-Seite ist tatsächlich gerade schon gewishlistet, also online. Man kann es auch schon wishlisten und
Quatsch.
Aber. Ja, aber es ist halt für die Firma recht locker. Das heißt, wir machen jetzt gerade auch noch nicht wirklich viel Marketing. Und es ist gerade so die Frage, ob das noch vor Weihnachten rauskommt. Also es ist quasi wirklich schon kurz vor Ende. Das soll auch gar nicht zu groß werden. Oder dann halt im Notfall im Januar oder so. Also auf jeden Fall schon irgendwie auf eine Art recht bald.
Ich habe es gerade vor mir und es sieht ja ganz herzig aus. Also es sieht ja ganz herzig aus. Man erkennt sofort die visuelle Nachbarschaft zum, ich nenne es jetzt einfach mal Hauptspiel, zur Vorlage quasi. Das ist ja richtig lieb. Also das nur mal am Rande richtig toll. Ich hatte keine Ahnung, dass es da schon eine Steam-Seite gibt. Großartig, da habe ich direkt mal meinen
Daumen. Wir haben das ja auch nicht kommuniziert.
Ach, guck mal. Ja, allein dafür hat es sich jetzt schon gelohnt. Großartig, vielen Dank. So, jetzt kann ich von hier aus mal rüberschnellen, aber wir bleiben quasi noch ganz kurz bei diesem Desktop-Spiel, an dem du arbeitest. Und zwar gestern Abend war ja der Deutsche Entwicklerpreis 2025. Hast du ihn gesehen? Verfolgst du sowas?
Tatsächlich noch nicht.
Ja.
Also gestern Abend hatte ich keine Zeit.
Ja.
Und ich wollte die Tage mal gucken, was da eigentlich genau gelaufen ist. So, ich habe ein paar der Spiele gesehen, die so nominiert wurden und so, so ja. Tiny Bookshop. Das sieht ja. auch ganz, ganz fantastisch aus, aber
ja.
Muss mir das noch genauer angucken.
Ich habe das gesehen und mir schoss eine Frage in der Nacht nach dem Entwicklerpreis in den Kopf, als ich schon im Bett lag. Ohne Witz, ich lag im Bett, ich war am Einschlafen und dann schoss mir diese Frage in den Kopf für dich und dann ging ich noch mal ins Handy und schickte mir selbst bei WhatsApp diese Frage, damit ich es nicht vergesse und jetzt kann ich sie fragen. Ist natürlich jetzt richtig beschissen, weil jetzt alle denken, mein Gott, was für eine geniale Frage kommt denn jetzt? Ich kann dir sagen, es ist nicht genial, aber ich fand sie nett und mich würde es interessieren. Also, die Frage lautet wie folgt. Wenn du mal für irgendeines der Spiele, die du so machst, also ob jetzt das Hard Drive ist, zu dem werden wir noch kommen, oder das Ambulance Desktop-Spiel oder irgendwas anderes. Für welche dieser DEP-Kategorien wärst du denn am allerliebsten mal nominiert? Zur Erinnerung, ich kann noch mal vorlesen, welche mich interessieren würde.
Sag mir,
ja, ich dachte es mir schon, ja. Und zwar, also es gibt zum Beispiel den Innovationspreis, ne? Das ist so ein bisschen weiter gefasst. Innovation einfach wird ausgezeichnet. Natürlich bestes Indie-Game, beste technische Leistung, beste Story, beste Grafik, bestes Game Design, bestes Audio Design. Das wären mal die Kategorien, die ich dir vorschlagen würde. Also im Grunde alle Aspekte plus Innovation, was man so auszeichnen kann. Worüber würdest du dich am meisten freuen? Worauf wärst du am meisten stolz?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich auf eine Art so bestes Spiel. So ja. in dem Sinne. Das klingt jetzt so, auf eine Art so hochtrabend.
Bescheiden auf jeden Fall.
Bescheiden auf jeden Fall. Aber mir geht's so ein bisschen darum, dass auch mal, also wenn ich quasi an so einem ganzen Spiel sitze, so auf eine Art, ich bin ja hauptsächlich 3D-Artist eigentlich. Aber da geht es mir im Endeffekt schon darum, dass es am Ende halt ein gutes Spiel sein soll. Also die Grafik ordnet sich dem Ganzen unter und das Technische und die Story und so weiter, um halt das beste Gesamt, das holistische Gesamtprodukt irgendwie zu erschaffen und etwas zu bauen, was dann so auf der Gesamtheit überzeugt, ist, glaube ich, schon so mein höchstes Ziel im Endeffekt.
Ich hatte tatsächlich getippt, dass du irgendwo bei Grafik oder so landen wirst, tatsächlich, oder technische Leistung, gerade eben wegen deines Hintergrunds.
Es wäre wahrscheinlich realistischer, so auf eine Art.
Ja, jetzt habe ich es schon auch erwähnt, was mich quasi, das war jetzt so ein bisschen die Brücke zu dem Spiel, dass du ja jetzt wirklich für dich selbst, oder also was heißt für dich selbst, aber das ist dein Projekt, was jetzt vor ein paar Wochen mir ganz offiziell in den Feed gesprudelt ist. Wir haben eben schon den Titel genannt, ich nenne ihn nochmal Hard Drive und ich gebe es jetzt zu, ich habe in dem Moment, als ich es vor ein paar Minuten zum ersten Mal laut ausgesprochen habe, den Witz auch verstanden dahinter, also PC Hard Drive und dann der Herz Drive, also dafür lasse ich mal kurz Raum. Das war einfach dumm von mir.
Überhaupt nicht.
Oje.
Also naja. es ging mir auch darum, so eine gewisse Vielschichtigkeit in dem Titel zu haben, ohne zu on the nose zu sein, dass man sich direkt so denkt, so ein Wortwitz.
Aber guck mal, so ein vielschichtiger Spielname und dann musste ich aber staunen, als Entwickler steht da, was ein paar Leute machen, aber du auch, einfach dein voller Name. Hat das einen rechtlichen Hintergrund, dass du dir nicht einen Fashion-Studio-Namen ausdenken konntest oder gab es dafür noch keine Zeit?
Das hat vor allem den Hintergrund, dass ich mich nicht entscheiden konnte.
Oh, sehr gut.
Fashion-Entwicklungsstudio-Namen, so in die Richtung.
Kannst du, also nur wenn du möchtest, ich glaube, das ist was sehr Intimes, teilen, was da so im Kopf dir rumginge als Studio-Namen, weil es ist ja wirklich eine wichtige Entscheidung. Vor allem, da, wenn ich das nur kurz sagen darf, nochmal apropos DEP, da wurde ja mehrfach nominiert das Studio Neoludic Games, die Tiny Bookshop gemacht haben und haben auch mehrfach gewonnen. Und ich erinnere mich noch, David, der Studio-Mitgründer, der hat vor 2 Jahren war das, glaube ich, bei Okay Cool war der zu Gast und hat da erzählt, wie unglücklich er eigentlich mit dem Studionamen ist, weil der so technisch klingt und so systemisch und das passt gar nicht zu den Spielen, die sie machen, aber jetzt ist es zu spät, hat er damals gemeint. Deswegen, wichtige Entscheidung, kannst du da Favoriten von dir selbst teilen?
Also etwas, was ich irgendwie, also ich habe drüber nachgedacht, zum Beispiel, was ich oft als Nutzername habe auf verschiedenen Plattformen, ist ja Polygonas.
Oh, gut.
Von wegen Polygon und Jonas. Aber was ich auch auf eine Art im Rennen habe immer noch, ist Underlay. So im Sinne von Underlay-Spiele, also ein altes Wort für allerlei.
Oh.
Ich finde, auf eine Art ist irgendwie ganz schön einen deutschen Namen zu haben, der international irgendwie auch funktionieren könnte. Und irgendwie finde ich es ganz interessant, einen Namen zu haben, der jetzt nicht irgendwie mit Studio oder Games oder so endet. Ja. Aber wie gesagt, ich konnte mich auf nicht so wirklich committen. Und das war dann so das größte Problem.
Darf ich dir ungefragt, bevor wir weitermachen, einen Studionamen vorschlagen?
Oh ja, hau raus.
Also wie gesagt, musst du auch nirgendwo aufschreiben. Ich stelle mir einfach vor, wie du es jetzt gleich einrahmst, aber ob es Wirklichkeit ist, ist ja egal. Ich will es nur loswerden. Und zwar zusammengeschrieben, einfach nur und auch gerne kleingeschrieben durchgehend, Jonaklar. Weil Jonas und dann hast du dieses Jonaklar und ich finde, das hat was sehr Süßes, Verspieltes und das passt ja auch zu dem, was zumindest jetzt schon bei Hard Drive zu sehen ist. Was sagt deine erste Reaktion darauf?
Ich
frage dich mal nicht.
Ich verstehe, also von wegen Jonas und na klar.
Ja, genau,
wie?
Ja.
Okay,
alles klar, lass uns das lieber sein. Gut, kommen wir zu Hard Drive.
Das ist halt auch genau das Problem. Also ja. Deswegen steht da jetzt auch mein Klarname. Ja. Ich fand das ganz interessant, dass ich wurde auch schon mehrmals darauf angesprochen, warum denn, dass da mein Klarname steht und so. Aber ich sehe das tatsächlich auch bei vielen, vor allem so in der Indie-Szene oft, bei so Projekten und dass dann teilweise, wenn so vier Leute an so einem Spiel gearbeitet haben, dann stehen da halt auch die ganzen Eigennamen von den Leuten so.
Ich finde das auch irgendwie ganz lieb, aber ich dachte mir gleichzeitig, Mensch, du bist ja auch ein kreativer Mensch, das ist ja eine wunderbare Leinwand, auf der man malen kann. So ein Studioname ist ja mega geil, so eine Entscheidung treffen zu können, aber eben auch schwer. Deswegen verstehe ich total, wenn man sich das noch ein bisschen aufhebt. Also da bin ich jetzt auch klüger. Jetzt nochmal zu Hard Drive. Also fantastisch, ich habe es in der Anmoderation schon beschrieben, was uns da wohl zu erwarten scheint. Man kann ja schon Trailer angucken und Bilderchen und eine Spielbeschreibung und sowas. Das ist ein Autofahren und Fischenspiel, so könnte man es auch zusammenfassen. Yes. Ich frage mich in deine Richtung, zu was davon hast du mehr Bezug im echten Leben? Autofahren oder Fischen?
Oh, gute Frage. Autofahren würde ich jetzt so direkt sagen. Ja, aber im echten Leben war ich noch nie Fischen. So, mein Hauptbezug zu Fischen sind tatsächlich Fishing-Minigames in Videospielen.
Also erstmal möchte ich eine Route brechen fürs Angeln, aber wichtig, nicht, also was damit meine ich, man setzt sich einfach ohne Handy 4 Stunden irgendwo an ein Wasserloch, hält einen Stock mit einer Schnur ins Wasser und das war's. Mir geht's nicht um Fische rausholen und weghauen, sondern einfach nur Ruhe haben. Quasi der wie sagt man denn, wie heißt das beim Handy? Oh, der alte Mann mit Technologie. Ach, wenn man Flugmodus. Der Flugmodus des echten Lebens. Das ist es. Das ist das Angeln, was ich meine. Große Empfehlung für dich.
Ja, es hat ja dieses, was unglaublich Meditatives. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, das ist ja auch quasi immer der Aspekt, der dann bei so einem Fishing-Minigame in Spielen aufgegriffen wird, ne? Das ist aus dem, ich finde das auch so interessant, dass mich so Fishing-Minigames in Spielen hauptsächlich irgendwie anziehen, wenn sie absolut nicht Teil des Hauptspiels sind, so in MMOs oder so. Also wenn es wirklich darum geht, dass du was anderes machst.
Ja. Hast du das jemals für dich hinterfragt, warum das so eine Faszination auf dich ausstrahlt? Also dir geht's ja damit nicht alleine. Also du hast ja auch schon gesagt, ich habe vor langer Zeit mit Christina Kutscher, die du ja auch kennst, wie ich weiß, eine ganz tolle Podcast-Folge produziert, in der wir auch Leute interviewt haben, die im echten Leben angeln, wie die über Angelspiele denken. Und da haben wir eben auch nochmal für uns rausgefunden, wie beliebt diese Art von Spiel ist. Hast du das mal für dich selbst reflektiert, warum du damit so viel Spaß hast?
Mit so Fishing-Minigames im Allgemeinen. Ich glaube, dass es eine unglaublich gute Art der Self-Direction ist. Das ist kein Wort. Aber in Spielen werden dir ja oft Ziele auferlegt, die du tun sollst. So von wegen die Monster schlachten oder das und das machen und Events tun und so. Und bei den Minigames geht's dann oft dazu, das ist jetzt nicht das most exciting thing, was du in WoW machen kannst, dich irgendwie an so ein Wasserloch zu stellen und irgendwie aufs Wasser zu starren, bis was anbeißt. Aber es ist etwas, was du entscheidest, für dich zu tun. In dieser Welt voller Aufgaben und Quests und so weiter. Und ich glaube, dass daraus eine unglaubliche Erfüllung für einen entstehen kann.
Ich Ich habe auch so langsam, wenn ich dir so zuhöre, dieses Gefühl, dieser rote Faden, der sich jetzt durch dein jetzt immer weiter wachsendes Portfolio so durchzieht, ist ja tatsächlich, also ne, diese gewisse ästhetische Gemütlichkeit. Ich glaube, so würde ich deine Arbeit beschreiben, wenn ich müsste, ästhetische Gemütlichkeit. Und ich habe so langsam das Gefühl, das ist was dir auch als Mensch so ganz zu eigen ist, oder? Also du magst Dinge, wenn es gemütlich und schön ist. Bin ich da richtig?
Ja, also ich mag es auf jeden Fall gemütlich und ich mag auch auf jeden Fall schöne Dinge.
Woher kommt denn diese Entscheidung, so ein Spiel zu machen wie Hard Drive? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, in die man gehen könnte. Hängt das womöglich mit dieser Abschlussarbeit zusammen, über die wir vor langer Zeit mal gesprochen haben?
Genau, das Spiel ist im Rahmen meines Masters entstanden. Ja. Also meine Masterarbeit, mit der ich jetzt meinen Master jetzt abgeschlossen habe, dieses Jahr offiziell. Ich wollte das Spiel aber so oder so machen und ich hatte großes Glück, dass ich dann bei Mareike Ottrand meine Masterarbeit machen konnte und dann sowohl das abschließen konnte, als auch dieses Spiel sehr weit voranbringen. Ich wollte es auch schon längst abgeschlossen haben, aber Dinge brauchen Zeit.
Ich weiß noch, wie wir vor langer Zeit, wie hieß die Stadt? Ich verwechsel immer Lüneburg mit Lübeck.
Lübeck, ja.
Wir sind durch Lübeck gelaufen, als Teil einer Gruppe. Und dann kamen wir mal während dieses Spaziergangs ins Gespräch. Und das ist jetzt auch schon 2 Jahre her oder so.
Letztes Jahr war
das. Um Gottes Willen, ich und Zeit. Okay, letztes Jahr war das. Und da hast du auch schon erzählt, ne? Du arbeitest dran, aber es ist noch nicht fertig. Und jetzt ist der Moment gekommen. Gratulation schon mal nachträglich dazu, zur Abgabe und dem ganzen Kram. Wie war denn die Rahmung von dieser Masterarbeit, also wie war denn so, weiß ich nicht, die Anforderung des Studiums, dass du dann quasi in diese Richtung gegangen bist?
So Arbeiten können ja sehr frei teilweise bearbeitet werden. Also auch bei, vor allem halt in so künstlerischen Studiengängen auf eine Art. Und ich hatte natürlich eine wissenschaftliche Fragestellung, also im Zuge meiner Masterthesis ging es dann darum, wie ein Spiel, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber dass ein Spiel mehrere Protagonisten hat und wie man es schafft, dass quasi alle irgendwie beitragen dazu, auf eine Art.
Und die hast du dir selber ausgewählt, diese These, also selber erdacht?
Ja.
Ui, das klingt
also
aber
in Absprache dann, mit Mareike dann.
Klingt
natürlich.
Aber nach einer ganz schönen Herausforderung. Weißt du noch, wie du darauf gekommen bist, auf diese Idee?
Auf das Spiel.
Ja, also überhaupt auf diese These dahinter, also überhaupt mit diesem Ding anzufangen, mit dieser Idee.
Ehrlich gesagt, hatte ich zuerst die Spieleidee und dann habe ich darauf basiert.
Ach, Quatsch.
Geschaut,
sehr gut.
Ja. Welche These würde dazu passen?
Ja, sehr gut.
Also natürlich sollte es auch etwas sein, was sehr gut dann zu dem Spiel passt, zu dem, was ich dann im Endeffekt mache, um es dann zu beantworten, aber die Idee von dem Spiel existierte erst, sagen wir so.
Ja, sehr gut, okay. Dann frage ich tatsächlich in Richtung dieser Spielidee, wie kam die denn? Also wir haben ja schon rausgefunden, Autofahren spielt eine Rolle in deinem Leben, Fischen, also über den Bildschirm. Wie kamst du der Idee von Hard Drive?
Das ist eine gute Frage. Ich habe vor ein paar Jahren, war ich sehr tief drin in einem privaten Projekt, was ich dann aus verschiedenen Gründen nicht mehr weitermachen wollte oder erstmal auf Eis legen wollte. Und die Idee, dass du mit einem Auto irgendwie ganz schnell wegfährst, war damals etwas, was ich sehr spannend fand. Also das andere Spiel war viel gemütlicher und dass du quasi so, ich wollte irgendwie das Gegenteil machen, dass du in ein Auto steigst und einfach so schnell fährst, wie du kannst. Und darauf ist dann so eine der allerersten Versionen des Spiels, war quasi, dass ich diesen Autocontroller entworfen habe, dass du schnell durch die Gegend rauscht. Und danach habe ich auf eine Art nach Ausreden gesucht, warum du dich jetzt irgendwie schnell bewegen solltest überhaupt. Warum, man hätte das natürlich so aufziehen können, dass du Verfolgungsjagden irgendwie machst. Das wären aber sehr lineare Level gewesen teilweise oder sehr geskriptet. Und ich wollte mehr eine Art Open World haben, in der du dich bewegst. Und dann hatte ich Ideen, dass du zum Beispiel halt ein Paket sehr schnell transportieren musst. Du hast halt nur so und so viel Zeit oder so eine Mechanik wie bei Crazy Taxi, wo du halt dir Zeit immer und immer wiederholst, so in die Richtung. Und ich glaube, die Idee zum Fishing kam dann tatsächlich, als ich war hier in Hamburg unterwegs und ich saß Ich bin selber Fahrrad gefahren, aber ich habe an einer Ampel gewartet und dann kam jemand anderes und die Person hatte eine Angel bei sich auf dem Fahrrad. Und ich dachte mir nur so, wie bescheuert wäre das, wenn die Person auf dem Fahrrad jetzt irgendwie angeln würde? Und dann hatte ich dieses Bild in meinem Kopf von diesem Fahrrad, aber auch dann von meinem Auto. Und wie bescheuert wäre es, wenn eine Person auf dem Auto stehen würde und angeln würde? Und darauf basiert ist dann ganz viel Motivation entstanden. So, ich hatte diese Vision, diese Idee von so drei Leuten, die zusammen in diesem zu kleinen Auto sich quetschen und wie wild durch die Gegend fahren, während ein riesiger Fisch irgendwie eingeholt wird. Und das hat dann für viele Monate lang mich dann sehr, sehr vorangetrieben.
Aber spannend, du kamst also von der Mechanik und davon ausgehend entstand quasi dieses Spiel. Jetzt, es finde ich durchaus überraschend, weil von dem, was man über das Spiel schon weiß, wenn man sie so durchlesen kann, erscheint das mir auch so ein ganz süßes Spiel zu werden. Welche Figuren da mitwirken, worum es da geht, wie die Welt aussieht. Macht es dir auch Spaß, diese Welt, die du ja aus dieser Mechanikrichtung kommend geschaffen hast, mit Geschichten zu füllen? Ist das was, was dir auch Spaß macht? Oder ist das mehr so dieses, ja, jetzt muss ja auch was rein in die Flasche, die ich da geblasen habe?
Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich will halt mit dem Angeln und den Fischen eine sehr starke Grundmechanik erschaffen für das Spiel, die auch dann Leute halt gut heranzieht und etwas, was man gut halt direkt irgendwie testen und spielen kann. Und mein Plan für das gesamte Spiel ist aber vor allem diese Reise von diesen drei Charakteren und dass du anderen NPCs begegnest und diese Welt langsam erkundest. Das ist halt so das Overarching Experience auf eine Art. Und diese Mechanik, also dieses Autofahren, das verbindet halt alles irgendwie. Mit dem Projekt wollte ich auch zum allerersten Mal so wirklich Dialoge schreiben und halt eine Story entwickeln für ein Spiel und mich dann gefragt, wie ich da am besten rangehe und so. Und das ist auf jeden Fall noch etwas, was für mich super, super spannend ist, herauszufinden. So.
Spannend.
Ja, Charaktere zu animieren und denen irgendwie so Text in den Mund zu legen und dann spielst du das und auf einmal leben die auf deinem Bildschirm. Ja. Und ich finde das so faszinierend. Vor allem, weil das ja für mich als privates Projekt auch ich habe ja allen Freiraum, Sachen reinzutun in das Spiel und wieder herauszuholen, falls es nicht funktioniert. Also dieses gesamte Spiel ist für mich eine unglaubliche Selbsterfüllung. Und das ist auch das, also anders würde es auch nicht funktionieren, weil ich es ja auch neben meinem Vollzeitjob mache und so.
Ja, wie du das balancierst, darüber müssen wir auch noch sprechen. Aber vorher dieses Auto noch mal ganz kurz. Man sieht ja im Trailer vor allem dieses eine Auto, das da ganz prominent auftaucht, mit dem man eben rumfährt. Ich formuliere das so komisch, weil keine Ahnung, ob man das später noch irgendwie verändern kann oder so. Aber das, was man sieht, das ist so ein, und ich kenne mich wenig aus mit Autos, aber ich würde sagen, so ein VW Käfer, so ein stilisierter. Jetzt frage ich erstmal dich, ist das dein Auto? Also fährst du sowas?
I wish.
So, und jetzt ist die Frage nämlich, ist nicht die Versuchung gigantisch mit dieser Hintergrundgeschichte, die wir gerade gelernt haben, über dieses Spiel und wie das entstanden ist, zu sagen, fuck it, ich pack da mein Auto rein. Also, war das mal ein Gedanke?
Was meinst du mit meinem Auto?
Naja, also das ist ja ein VW Käfer, aber du fährst ja keinen VW Käfer. Warum ist nicht dein Auto das Spielauto?
Ich habe kein Auto.
Ach du liebe Zeit, jetzt
verstehe
ich das.
Ich hab kein Auto.
Ach so, es klang so, als wärst du besitzend, als hättest du ein Auto. Ach so.
Also tatsächlich, meine Eltern sind früher super häufig in den Urlaub gefahren und meine Eltern und die Freunde von meinen Eltern hatten alle einen Käfer.
Ach Quatsch.
Und ich habe sehr viele Bilder von damals gesehen.
Ach mega.
Und ich persönlich, also ich war dieses Jahr auf meinem allerersten Roadtrip mit einem Kumpel zusammen durch Italien.
Wow.
Das war mega, mega cool. Und ich mag total einfach diesen Vibe. Das verbindet sich dann auch nochmal ganz viel mit eine Hauptinspiration für das Spiel ist auch Lupin the Third, was ein Anime ist.
Oh, ich habe gerade überlegt, oh Gott, welcher französische Kaiser ist es? Ich kenne ihn nicht, aber okay, keine Ahnung.
Das ist ein Anime beziehungsweise Manga aus Japan.
Ja.
Die gibt's schon seit den 50ern. Miyazaki hat tatsächlich, also von Studio Ghibli, hat auch einen Film directed, das Schloss von Cagliostro. Und viel von der Energie basiert auf diesem Anime.
Ja.
Zum Beispiel auch, ich habe auch drei Hauptcharaktere, Hedda, Lor und Spitzweg. Und ja. In Lupin the Third gibt es halt auch drei Hauptcharaktere, die in einem Fiat 500 durch die Welt fahren,
oh,
tatsächlich.
Wow, das ist ja super.
Und diese Roadtrip-Energie wollte ich halt auch viel. Dieses Treibende, dieses, es ist halt so eine sehr direkte Metapher, ja. Dass du bist halt unterwegs, weil halt du in deinem Inneren auch unterwegs bist, so in die Richtung. In Bezug auf den Titel ist es halt auch, es ist halt, Hard Drive bezieht sich halt sowohl als auf Festplatte wegen dieser Tape-Technologie, die ich in dem Spiel überall verwende. Die Fische sind riesige Roboter, die auf Kassetten basieren und sowas. Aber es geht auch darum, dass die Charaktere halt auf ihrem Hard Drive sind, weil sie am Ende einer Reise stehen und vor ein paar gewissen Entscheidungen quasi stehen. Aber auch der riesige Fisch, also dein Endziel in dem ganzen Spiel, wird der Hard Drive genannt.
Ah, und dann ist es ja auch noch ein schwieriger Weg, also nochmal ein Hard Drive. Oh wow, der Titel ist so ergiebig.
Also das Feedback, was ich so ein bisschen bekommen habe zum Titel, ist, dass man nicht sofort versteht, dass es um Phishing auf einem Auto geht. Aber ich habe verschiedenste Titel ausprobiert und irgendwie bin ich da auch hängen geblieben. Ein anderer Titel, und den hat lustigerweise auch jemand auf Reddit vorgeschlagen, wäre Hook, Drive and Sinker. Den hatte ich auch irgendwann mal in der Rotation. Aber ich wollte, also bei dem Spiel geht's mir halt nicht nur um diese sehr wacky Mechanik, die, als ich sie zum ersten Mal vorgestellt habe, auch bei vielen Leuten so auf ein gewisses Party-Minigame-mäßige Niveau. Das hätte auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert. Aber ich wollte halt, dass es um die Charaktere im Auto geht und um eine Reise und um so eine gewisse Melancholie und warum ist man eigentlich unterwegs und keine Ahnung.
Ja.
Vielleicht aus meinem eigenen Leben auch so ein bisschen was in dem Spiel zu reflektieren und sowas.
Oh, spannend. Wir werden dann nochmal hin zurückkommen. Ich würde noch eine Frage mal zwischen reinstellen, die auch nochmal quasi im Rückspiegel, die Masterarbeit quasi hat, was ja eine Station dieses Spiels war. Wie sah denn das Feedback damals aus? Weil ich meine, klar, das ist natürlich eine rohere, theoretische Version von dem gewesen, was man jetzt auf Steam und sowas sehen kann. Aber nichtsdestotrotz, wie sah denn die Rückmeldung aus? Wie wurde das bewertet?
Also, das finale Produkt aus der Masterthese ist tatsächlich genau das, was du gerade.
Ach Quatsch, wirklich? Weil normalerweise ist da immer noch was dazwischen, aber das ist ja interessant.
Also ich habe noch eine These geschrieben halt dazu, wo ich dann das Spiel halt nochmal aufgearbeitet, erklärt habe und natürlich auf meine Punkte eingegangen bin und so weiter. Aber es war halt eine These mit halt einem sehr großen praktischen Teil.
Ja.
Das ist halt jetzt das Spiel.
Und das Feedback so, also ich nehme jetzt einfach mal an, es stand da jetzt nicht vernichtend, Jonas, Herr Pfeiffer, hören Sie auf, dieses Spiel zu entwickeln, es ist nicht gut.
Nein, also Mareike hat mich natürlich dazu angehalten, dass ich das Spiel auch weiterentwickle.
Mega geil,
ich habe tatsächlich jetzt kein buchstäbliches Feedback auf die Masterarbeit, also ich habe eine Note bekommen und bestanden und so.
Ja.
Gibt bei uns leider auch kein, wie heißt das, so eine Nachbesprechung oder Verteidigung oder so.
Ja.
Sowas gibt's bei uns gar nicht. Deswegen kam es auch leider gar nicht dazu, dass ich dann nochmal so persönlich auszutauschen.
Die Note musst du ja nicht verraten, aber du kannst verraten, wenn du magst. Bist du zufrieden damit?
Ja, ich bin vor allem zufrieden damit, das jetzt mal abgeschlossen zu haben.
Ja, das
also ich habe diesen Master 2019 angefangen. Da habe ich noch gar nicht bei Tiny Raw gearbeitet und mir fehlte eigentlich nur noch diese Thesis und jetzt habe ich die endlich mal abgegeben und habe das abgeschlossen.
Ich habe nachgelesen, apropos Studium, von 2014 bis 2019 eben hast du Kommunikationsdesign an der FH Aachen studiert. Was ich mich fragte, ich meine, die HAW in Hamburg, wo du dann deinen Master gemacht hast, die kennt man ja, die ist ja bekannt, die hat ja auch Prestige und all das, was man so braucht und will. Aber nichtsdestotrotz, wie kamst du denn auf die Idee zu sagen, so tschüss Aachen, ab geht's nach Hamburg, HAW Master?
Ich habe Kommunikationsdesign damals studiert, weil ich irgendwas mit Gestaltung machen wollte, aber mir noch unsicher war, was. Und ich konnte mich in dem Studium sehr ausprobieren in verschiedenste Richtungen. Und danach wollte ich ich war, wann habe ich das abgeschlossen? Mit 22, 23 und dann wollte ich noch weiter studieren und dann halt noch einen Master dranhängen. Und dafür wollte ich auf jeden Fall in eine größere Stadt ziehen, wo ich dann auch meinem Ziel näher kommen würde, in der Games-Branche im Endeffekt zu arbeiten.
Spannend. Und das ging ja auf. Und auch da noch mal eine Frage, das wollte ich dich immer schon die ganze Zeit fragen. Ich glaube, damals in Lübeck, Lüneburg habe ich es nicht getan. Oh Gott, du hast gerade ein erschrockenes Geräusch gemacht. Ich hoffe, es geht um meine aufbauende Frage und nicht eine technische Verbindung bei unserem Mikrofon.
Nein, das ging nicht. Oh Gott. Vollster gespannt.
Jonas, mein Herz, ich habe schon gedacht, jetzt ist eine Internetverbindung weg, dann falle ich hier vom Stuhl, wirklich. Okay, also, ich muss wieder Kräfte sammeln, ich war jetzt richtig erschrocken. Also, was ich sagen wollte war das immer der Plan eigentlich gewesen? Also da zu landen, wo du jetzt bist, es klingt immer so, wenn du von deiner Arbeit erzählst, es klingt wirklich so, als hätte es in deinem Leben nie Raum gegeben für irgendwas anderes, weil du genau das wolltest, aber war es denn so? War das immer das Ziel?
Nee.
Ach Quatsch, wirklich?
Ich hatte, als Teenager hatte ich einen YouTube-Kanal mit Freunden.
Nein, also, gibt's den noch, Jonas?
Den gibt es noch. Die Videos sind inzwischen alle auf privat gestellt.
Na, ich guck trotzdem. Sagst du Namen oder ist das geheim?
Das ist geheim.
Ich habe als allererstes bei YouTube jetzt Jona Klar eingegeben, in der Hoffnung, da was zu manifestieren. Nix.
Du kannst mich ja mal auf den Wein einladen.
Ja, vielleicht
lockert
das
sich wirklich. Dann meine Zunge.
Ja, sehr gut.
Aber nee, da habe ich mit Freunden damals, ich habe Animationsvideos gemacht tatsächlich irgendwie. Ich habe mit Freunden A Cappella-Videos gemacht.
Oh, wow.
So A Cappella-Covers und so, ja, ganz wild. Und damals hatte ich irgendwie so, ja, Ambitionen bei YouTube irgendwie groß zu werden. Der Kanal hatte dann, weiß nicht, 2000 Abonnenten dann damals, vor 10, 12 Jahren. Aber das ist dann tatsächlich recht schnell geendet, als ich dann mit meinem Studium angefangen habe. Und da habe ich auch erstmal vor allem Film gemacht, also so Drehbücher und halt Storyboards und dann halt das entsprechend richtig zu filmen und so, weil das dann auch von YouTube natürlich rüberschwappte. Und einen Kurs in Blender habe ich dann damals gemacht. Und damit startete quasi für mich irgendwie diese gesamte, ich könnte jetzt anfangen, Videospiele zu machen. Weil ich hätte auch Animationsvideos machen können, aber was mich damals vor allem genervt hat, ist, wie lange du auf einen Frame wartest, wenn du so einen Animationsfilm renderst. Und bei Videospielen kriegst du 60 Frames die Sekunde. Also es geht ja so viel schneller.
Ja. Blender übrigens nur am Rande. Ich habe während meines Studiums, da sind wir in den 2010er Jahren, Archäologie, habe ich so viel mit Blender gearbeitet. Da ging es um 3D-Grundrissrekonstruktion von irgendwelchen Tempeln oder so ein Kram. Und ich erinnere mich noch damals, dieses Blender, was wir in der Uni benutzt haben, es war eine der früheren Versionen. Das war ja so scheiße. Also es war so kompliziert, da irgendwas zu bewegen. Ich habe letztens mal wieder reingeguckt in eine moderne Version. Du, da hat sie aber was getan, muss ich sagen.
Oh ja, da hat sich einiges getan in den letzten 10 Jahren, das stimmt.
Wirklich?
Ich habe mit, weiß nicht, 2.7 angefangen oder sowas. Ja. Das war noch vor dem großen Revamping von dem UI und so.
Ja, aber abgefahren. Weißt du noch, wahrscheinlich, wer oder was dich inspiriert hat, zumindest ganz kurz mal auf dieses YouTube-Gleis zu schielen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich habe damals schon halt irgendwie YouTube geguckt. Mhm. Natürlich. Und ich habe nebenher irgendwie vielleicht so mit Freunden oder schon alleine auch mal irgendwie so angefangen mit so Animationen und sowas. Ich habe bestimmt auch schon mal irgendwie Game Maker als Teenager angefasst. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen, die ich immer ausprobiert habe. So.
Und wenn wir von dort aus wieder Richtung Gegenwart rödeln, hat sich ja jetzt herausgestellt, du hast vorhin ja auch selber gesagt, ein Schwerpunkt, vielleicht sogar der Schwerpunkt deiner Arbeit, auch deine was deine Qualifikation und sowas angeht, ist jetzt Environment Art. Frage an dich, was fasziniert dich denn genau an diesem Schwerpunkt?
Kann ich nur mal ganz kurz fragen, das habe ich irgendwo stehen, oder? Environmental Artist.
Also
oder so.
Tatsächlich, irgendwo habe ich das gelesen, aber ich muss auch sagen, ich erinnere mich an einen Besuch bei euch, bei Tiny Raw, vor jetzt dann locker schon 3 Jahren oder so, 2 Jahren,
das
3 Jahren.
Sein,
und da wurdest du mir sogar so vorgestellt, als ich meine mich zu erinnern, irgendwie unser Profi dafür, irgendwie sowas, war natürlich auch mit so einem grinsenden Mund gesagt, aber das ist hängen geblieben, deswegen habe ich dich so abgespeichert.
Ich glaube, ich habe also bis heute mehr Interesse daran, so eine Umgebung zu gestalten als Charaktere.
Ja.
Also weil das ja oft so die zwei großen Zweige sind, in die man irgendwie abbiegt. So entweder du machst halt irgendwie schöne Steine oder du machst halt irgendwie schöne Charaktere. insgesamt habe ich natürlich Interesse, also weil ich ja auch, also zum Beispiel bei Hard Drive mache ich ja auch alles und das finde ich auch irgendwie so cool, irgendwie so Animationen zu machen für die Charaktere, die man modelliert und so weiter. Aber was ich bei Umgebungen super spannend finde und was mir bis heute unglaublich viel Spaß macht, ist die so lebendig werden zu machen. Also lebendig zu machen, dass du halt, du baust halt Gras ein und Bäume und lässt sie im Wind irgendwie rauschen und so weiter. Und auf einmal hast du so eine Art prozedurale Szene in Unity oder in Unreal, die halt existiert so von sich heraus, auch ohne Gameplay theoretisch.
Das heißt, ich muss das in meinem Kopf quasi weglöschen, dass ich dich so eingesperrt habe als Environment Art Hardliner. Also mit anderen Worten, weil du hast so nachgefragt, woher ich die Info habe, als wäre das so eine alte, outgedatete Information über dich.
Ja, es fällt mir manchmal ein bisschen schwer zu wissen, was ich gerade bin, weil sich meine Rollen auch so ändern. Als zum Beispiel bei Idlelands zum Beispiel programmiere ich ja jetzt auch. Aber bin ich jetzt ein Programmierer?
Verstehe.
Ich habe das nie wirklich gelernt. Und für ein neues Projekt auf der Arbeit habe ich zum Beispiel auch, saß ich auch am Character, nicht alleine, aber unter anderem.
Ja.
Und aber bin ich jetzt wirklich ein Character Artist? Und bei Tiny Row machen wir halt alle Konzepte und bin ich halt wirklich ein Concept Artist? So, es ist, ich glaube, im Zuge von diesem Indie-Spirit vor allem und halt auch im Zuge von so einer schönen Studiokultur, wo wir halt als Artist existieren und uns gegenseitig halt alle unterstützen, finde ich so Definitionen manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, verstehe ich. Ja. Ja, aber cool. Gut, dass ich gefragt habe, weil jetzt habe ich mir das quasi aktualisiert im Kopf. Das ist ja auch spannend. Quasi Allrounder, sagen wir mal.
Ja. Mach alles gern.
Sehr gut. Jetzt hier, du machst alles gern. Das ist Kern meiner Frage, auf die so ein bisschen unter anderem auch dieses Gespräch hinauslief. Wie machst du das eigentlich alles? Also, du hast vorhin schon erzählt von deinem Schreibtisch und dem Projekt bei Tiny Raw, was du gerade zu 95% alleine stemmst. Auch sonst, ne, was du da so, wo du dich engagierst, wo du mithilfst, wenn dort ein größeres Projekt ansteht, dass du dich dann darum kümmerst bei Tiny Raw. Plus jetzt die Arbeit an Hard Drive. Und irgendwo lebt man ja auch noch dazwischen, zwischen der Arbeit. Wie balancierst du das? Ist Hard Drive so ein Wochenendprojekt? Darfst du bei Tiny Raw in der Arbeitszeit daran arbeiten? Wie machst du das?
Das ist eine sehr gute Frage. nee, meine Tiny-Zeit ist auf jeden Fall getrennt von meinen privaten Projekten und Hard Drive ist ein privates Projekt. Von dem, was man jetzt gerade auf Steam sieht, daran habe ich die letzten 2 Jahre gesessen. So, und das halt nebenher gemacht. Und ich habe mir letztes Jahr zum Beispiel auch dann 4 bis 6 Wochen freigenommen. Also, weil ich halt die Masterarbeit auch richtig abschließen wollte. Und dann habe ich mir Urlaub genommen. Das kann ich jetzt so im Nachhinein nur so halb empfehlen. Es war mega schön, sich dann auf etwas zu konzentrieren zu können. Aber mir hat natürlich dann letztes Jahr zum Beispiel der Urlaub gefehlt. Und deswegen bin ich jetzt dieses Jahr auch nach Italien gefahren, um mal was anderes zu machen. Aber ansonsten ist es halt ein Balance-Act. So halt nach der Arbeit muss man halt schauen, dass man noch will, irgendwie an was zu arbeiten. Motivation ist halt auch nicht immer da und dann muss man sich halt auch manchmal einfach dazu bringen und ist dann so die Frage, ob du irgendwie direkt nach der Arbeit irgendwie noch ein bisschen was machst oder erstmal eine Pause einbaust, wonach du dich dann nochmal aufraffen musst und so, was dann auch schwieriger ist. Aber es ist, glaube ich, auch einfach ein großes Hobby von mir. Also Game Development ist so viel, es sind so viele unterschiedliche Sachen, dass mir auch nicht langweilig wird. So, also ich programmiere mal was und dann mache ich was Art und dann zeichne ich was und so weiter. Es ist sehr viel Unterschiedliches, aber es ist im Endeffekt dann schon auch irgendwie mein größtes Hobby. Und manchmal glaube ich schon, dass ich vielleicht auch mal irgendwie, weiß nicht, Salsa lernen sollte oder sowas. Also was anderes tun sollte.
Hast du denn so das Gefühl, jetzt so aktueller Stand, also jetzt Anfang Dezember 2025, du hast das gut hinbekommen mit der Balance so mittlerweile? Also die Arbeitsauslastung zur Freizeit und so ein Kram? Also mit anderen Worten, ich will eigentlich wissen, geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut.
Das ist schön.
Also ich habe jetzt diese Steam-Page zum Beispiel released und ich habe mir jetzt auch gesagt, ich will jetzt bis Ende des Jahres nicht wirklich wirklich was machen für das Projekt. Ich muss ja jetzt auch noch keine Geschenke für Weihnachten besorgen und sowas.
Ja.
und ich habe ja, also das deswegen lebe ich auch halt meinen Dayjob bei Tiny Raw, also weil ich den Job halt liebe, aber auch weil es mir die Freiheit gibt, dass ich bei diesem Herzensprojekt Hard Drive keine krasse Deadline habe, in die Richtung. Also solange jetzt irgendwie niemand, keine Ahnung, das Spiel stiehlt und dann irgendwie ganz schnell irgendwo online stellt oder irgendwie sowas. Aber selbst dann ist es ja irgendwie auch was anderes von einer anderen Person.
Ja.
Also ich kann mir da ja Zeit lassen, wie ich möchte.
Hast du trotzdem schon irgendwo mit Bleistift notiert, wann du es gerne veröffentlichen würdest?
Ja, also so Ende nächsten Jahres und Anfang 2027 so in Richtung. Ich bin tatsächlich, also das, was ich jetzt habe, sehe ich quasi so als Alpha.
Ja.
Und ich arbeite gerade nochmal daran, weil ich jetzt auch so unglaublich viel gelernt habe im Laufe des Projekts, das nochmal was neu aufzuarbeiten und so. Aber das Tolle an diesem privaten Projekt ist halt, dass ich ja auch alles bis ins kleinste Detail genauso machen kann, wie ich möchte. So, ich hang das Letzte, woran ich mich erinnere, dass ich halt dann wirklich tagelang daran saß, dass die Kamera halt genauso richtig funktioniert und sich gut anfühlt, wie ich es gerne hätte. Das ist halt auch die Freiheit, die ich da habe.
Aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, potenziell auch eine Anstrengung, weil ja man wirklich alles ständig machen kann. Du hast doch vorhin das so schön gesagt, du kannst selber entscheiden, was du alles reinmachst und was du wieder rausnimmst. Das ist ja zum einen großartig, zum anderen aber auch eine Gefahr von, ich werde niemals dieses Projekt beenden.
Oh ja, absolut. Ich glaube, womit ich versuche, dagegen zu arbeiten, ist, dass ich versuche, möglichst schnell alles grob zu haben,
wie
ich es haben möchte. Also, dass du es durchspielen kannst, dass ein Ende halt in Sicht ist. Wenn du halt nie irgendwie einen Win-State für den Spiel einbaust oder ein Ende, dann kannst du es halt vergrößern und ein Ende bis dahin. Aber wenn du halt irgendwie so diese Klammer aufgezogen hast, ist es so ein bisschen einfacher zu sehen, wo es dann noch aufhört, so an der Stelle.
Ja. Bevor wir so ganz langsam auf die Ausgangstür dieses Gesprächs zu gehen, würde ich dich noch gerne was fragen wollen, vielleicht sogar im Sinne einiger Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich kenne ja mittlerweile jetzt nach 5 Jahren mein Publikum hier und weiß, dass ein nicht kleiner Teil der Zuhörerschaft Menschen sind, die selber in der Spielebranche arbeiten oder vor allem, und für die ist es jetzt gedacht gerade, frisch gerade reinstarten ins Studium zum Beispiel und irgendwo da noch am Anfang stehen. Hast du vor allem für diese Leute irgendwas, was du jetzt als jemand gelernt hast, ne, der das Studium erfolgreich beendet hat, der schon mit den beiden Füßen in der Spielebranche steht, der sogar an einem eigenen Projekt arbeitet, was du den Leuten da draußen mitgeben wollen würdest? Wenn du nichts hast, du bist darauf jetzt nicht vorbereitet, ist auch alles gut. Ich dachte mir nur, wenn du irgendwas auf deiner Zunge liegen hast, irgendeine Erkenntnis, eine Lektion, keine Ahnung, ich glaube, das wird den Leuten sicherlich nicht schaden.
Das ist auch eine sehr gute Frage.
Das ist ja alle Zeit, wie gesagt, war nicht vorbereitet.
Ich glaube, die Bereitschaft zu lernen und zu wissen, dass alles ein Prozess ist, ist das, was mich irgendwie am meisten vorantreibt. Also weil man oft irgendwie so Angst davor hat, was gerade vor einem steht oder dass das nicht gut genug ist oder dass man auch nicht weiß, wie man irgendwas herangeht und so. Aber zum Beispiel, also ich habe jetzt zum Beispiel, saß ich an der Steam-Page für Hard Drive. Das war das erste Mal, dass ich in so einem großen Maße an der Steam-Page gearbeitet habe. Und bevor man das macht, war es so, ja, keine Ahnung, ein paar Grafiken und so weiter. Und dann irgendwann war es dann aber auf einmal, oh Gott, so viele Grafiken und Texte, die du einpflegen musst. Da musst du irgendwie zu irgendwas hinschicken, da muss das abgesegnet werden. Und auf einmal überfordert mich das total. Und dann habe ich, aber dann nochmal so irgendwie so zurückzugehen und zu sagen, ja, aber ich mache das zum ersten Mal und mein Win dahinter wird sein, dass ich weiß, wie man eine Steam-Page macht und ich lerne das jetzt.
Ja.
Und das hat auf jeden Fall geholfen, an der Stelle irgendwie diesen Stress zu reduzieren, so in die Richtung.
Ja, toll. Also im Grunde war's das. Ich gehe hier raus mit einem sehr guten Gefühl aus zwei Gründen, also mindestens zwei Gründe, die mir sofort einfallen. Zum ersten, ich konnte dir wirklich endlich mal die Fragen stellen, die ich dir auch schon privat stellen wollte. Ich habe dir es schon angekündigt, bevor ihr das Mikrofon anging, in unserem kurzen Zusammenfinden hier in der Lobby, dass genau das passieren wird. Das ist großartig. Zum anderen danke ich dir wirklich von Herzen, nicht nur für die Arbeit an Hard Drive, sondern auch für die Einblicke, die du da uns und mir erlaubt hast. Ich finde das so cool und spannend, das Projekt. Und ich genieße das immer, diese zweite Ebene kennenzulernen, dieses quasi Making-of-Ding von Titeln, die mich interessieren. Und das hast du heute möglich gemacht. Also dafür wirklich ein großes Dankeschön.
Das freut mich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Boah, ey, und Jonas, holy shit, in einem Jahr oder was, wenn dann das Spiel wirklich erscheint, wie aufregend das dann wird, um Gottes Willen.
Oh ja, ich bin schon so gespannt, sowas dann loszulassen. Das ist nochmal was ganz anderes. Vor allem, weil ich ja in meinem Kopf auch so eine Vorstellung davon habe, von diesem Spiel. Ne? Und das entspricht nie dem, was es im Endeffekt ist. Und diese Wandlung mitzumachen, ich meine, ich habe das bei Emberlands ja schon auch mitbekommen und so. Das ist schon...
Und dann ist das ja auch so was Persönliches, also in großen Teilen Persönliches, was dann die ganze Welt, ne, im Idealfall spielt. Das ist ja auch aufregend.
Oh, auf jeden Fall. Ohne da zu tief zu reinzugehen, aber vor ein paar Jahren dachte ich mir auch so zum ersten Mal, dass man diese ganzen technischen Skills angeeignet hat, so als Designer, als Grafiker für Videospiele. Aber also ich persönlich mache so wenig Kunst damit. Also dieses wirkliche Ausdrücken von Emotionen, so was ein Singer-Songwriter macht, was eine Gedichteschreiberin macht und so weiter. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Spiel irgendwie auf einer gewissen Ebene mal dahin komme, das so ein bisschen zu verwirklichen oder so.
Also da möchte ich dir auf die Schulter klopfen und sagen, von dem, was ich bisher sehen kann, das sieht alles nach ganz toller Kunst aus, wirklich. Ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich sehr.
Dankeschön.
Schön. Damit winke ich dir zu. Ich freue mich schon auf das Nächste. Die Wege kreuzen sich im echten Leben und bis dahin, pass auf dich auf und hab eine schöne Zeit.
Du auch.
Danke sehr. So. Wenn das nicht wunderschön war, Leute, dann kann ich euch auch nicht helfen. Vielen Dank an Jonas Pfeiffer für seine Zeit, die Aufmerksamkeit und die Offenheit, mit der er von seiner Arbeit und dem Leben so berichtet hat. Ich hoffe, euch hat das so gut gefallen wie mir auch. Wir hören uns hier nächste Woche am Sonntag wieder. Vergesst nicht, über Support für Okay Cool nachzudenken. Link in der Folgenbeschreibung zur Steady-Seite. Das wäre eine große Wucht. Es würde mein vorweihnachtliches Herz erwärmen und eures auch. Vielen Dank. Wir hören uns. Tschüssikowski.